Ich möchte noch beten, damit Gott mich gebrauchen kann, euch was zu sagen. Vater im Himmel, ich stehe hier und du siehst meine Nervosität und nimm das weg. Nimm auch weg, was an falschen Gedanken da sind von mir. Rede du durch mich zu meinen Geschwistern hier. Danke, Herr. Amen. Wir sind in der Elia-Reihe, Altes Testament. Wir haben in den letzten Wochen schon einiges darüber gehört. Ich habe heute das Thema Elia, tue, was du sagst. War bei dem Thema oder bei dem Titel ein bisschen überrascht, weil es geht eigentlich um Gebet. Aber wenn man genau hinhört, ist Gebet und das Tun fast eins. Es wird viel gebetet. Es gibt sehr unterschiedliche Gebete und Gebetsformen. Ihr kennt das sicher. In Krisenzeiten wird gebetet, es wird sogar viel gebetet, aber meistens ist es ein Monolog. Es gibt sogar Gebete, die eigentlich so gar nicht gemeint sind, die kennen wir alle. Oh mein Gott, wer hat das nicht schon gehört, wer gebraucht das nicht? Es ist eigentlich ein Gebet, es ist ein Anrufen Gottes, aber es wird halt oft missbraucht, weil die Menschen, die Gott da anrufen, gar nicht dahinter stehen. Das sind Monologe, habe ich schon gesagt. Ich will mal gucken, beim Gebet, so wie wir es verstehen, ist es eigentlich ein Dialog. Es ist ein Reden mit Gott, ein Hören und Schauen, was Gott uns zu sagen hat. Wir haben uns in den letzten Tagen schon einiges angehört von Elia. Ich will mal schauen, wie wir das Thema Gebet, tue, was du sagst, für unseren Alltag umsetzen können, was wir daraus lernen können. Wer von euch hat schon mal für schönes Wetter gebetet? Wenn es um eine Party im Freien geht, um eine Hochzeit, um einen Ausflug mit dem Rad oder, wird für schönes Wetter gebetet. Selbst Leute, die mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut haben, die beten für schönes Wetter. Und dann kommt's. Jetzt gibt's schönes Wetter. Und wenn du dann als Christ sagst, hey, super, tolle Gebetserhörung. Gott hat uns schönes Wetter geschenkt für diesen Tag. Dann kommt es oftmals, ach, Gebetserhörung, Zufall, Glück gehabt. Nein, das ist auch eine Gebetserhörung. Und dann sind auch wir gefordert, wenn wir dafür gebetet haben oder im Gespräch mit Menschen sind, zu sagen, nee, das ist kein Zufall. Ich glaube, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Was hat das mit dem Beispiel von Elia zu tun? Nochmals zur Vertiefung. Also Elia wirkte zu Zeiten König Ahabs in Israel. Und im ersten Buch Könige, Kapitel 16, Vers 30 steht, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Das muss ein ganz schön schlimmer Finger gewesen sein. Aber was hat er eigentlich genau gemacht, der Ahab, dass so ein Urteil in der Bibel steht? Ich meine, wenn in der Bibel steht, dass er schlimmere Dinge gemacht hat als alle vor ihm, dann muss das schon fürchterlich gewesen sein. Jetzt versuche ich mal ein bisschen zu provozieren. Der Ahab wollte Religion einführen. Ihr fragt euch sicher, Religion, was kann da schlecht dran sein? Religion ist was Gutes. Nun, ich glaube, wenn wir so denken, dann verwechseln wir Religion auf der einen Seite und eine lebendige Gottesbeziehung auf der anderen Seite. Und ich versuche mal den Unterschied ein bisschen zu erklären. Religion bedeutet, du musst Gesetze befolgen, du musst Regeln befolgen, Gebote, Verordnungen etc. befolgen, damit der Gott oder die Gottheit oder die Götter oder wie man das nennen mag, dich sympathisch finden und dich dann vielleicht segnen. Also ich sage, das ist Stress. Brutaler Stress. Ohne irgendjemandem hier zu nahe zu treten, ich bin davon überzeugt, dass das keiner schafft. Also ich sicherlich nicht. Wobei ich bin nicht der Maßstab, aber ich glaube, das schafft keiner. Denn wer kann schon perfekt sein, alle moralischen, ethischen und sonstigen Anforderungen erfüllen? Also Religion ist immer etwas, was von dir abhängig ist, wo wo deine persönliche Leistung wichtig ist. Und was ich ganz schlimm finde dabei ist, dass das Ziel völlig ungewiss bleibt. Denn, das fand ich so schön, in dem, was der Erwin letztes Mal gesagt hat, Götter können ja mal einen schlechten Tag haben. Die schlafen vielleicht oder sind mal gerade nicht anwesend. Und wenn du dann das Problem hast, dass sie dir nicht wohlgesonnen sind, ist alles für die Katz. Das ist Religion. Eine lebendige Gottesbeziehung, von der Jesus spricht, die in der Bibel steht, im Alten und im Neuen Testament, die bedeutet, dass ich durch Jesus eine Liebesbeziehung erlebe. Diese Liebe verändert mich von innen heraus nach außen und das Ergebnis ist, dass sich auch mein Leben verändert. Bei der lebendigen Gottesbeziehung kommt es ausschließlich auf die Liebe Gottes an, die ein Geschenk an uns Menschen ist und nicht auf irgendeinen Krampf. Es ist also alles durch Jesus getan. Es ist nicht von mir und von meinem Tun abhängig. Und das Allerbeste dabei ist, das Ziel liegt offen vor uns. Gemeinschaft mit Gott und Jesus in alle Ewigkeit. Das steht in der Bibel, das wird uns berichtet an ganz vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament. Und es wird uns auch gesagt, dass Gott uns das verspricht. Und Gott hält seine Versprechen, im Gegensatz zu uns Menschen, oftmals. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, wenn du religiös bist, dann lebst du in Krampfhausen. Wenn du eine lebendige Gottesbeziehung hast, dann lebst du in Freiheit. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Leider wird aber Religion und lebendige Gottesbeziehung oft vermischt, auch in den christlichen Kirchen. Ich denke auch bei uns gibt es sicherlich das eine oder andere Mal, wo wir das verwechseln. Wie können wir nun diese lebendige Gottesbeziehung erleben? Wie dort hineinfinden? Schauen wir nochmal auf die Elia-Geschichte. 1. Könige 16, Vers 31 lesen wir, dass der König Ahab sich von Gott abwandte und dem Baal zuwandte. Der Baal ist ein heidnischer Gott und Ahab hat sich ihm zugewandt, weil er eine Frau geheiratet hat, die diesen Baal angebetet hat, die Isabel. Und dann heißt es, Ahab reizte Gott. Man stelle sich vor, wenn wir religiös sind, im Bild zu bleiben, dass wir Gott reizen. Weiter heißt es in den Versen 31 bis 33, und er, Ahab, ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Hause des Baals, das er in Samaria gebaut hat. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Ahab hat sich also nicht mehr auf den lebendigen Gott verlassen, sondern er hat sich auf sich selbst verlassen. Er hat sich auf selbstgemachte Götter, Götzenbilder verlassen. 1. Könige 16, Verse 31 bis 33. Kein Problem. Also, er hat dadurch Gott gereizt, dass er sich von Gott abgewandt hat und sich auf sich selbst und auf selbst geschaffte Götter verlassen hat. Und was macht Elia genau in dieser Situation? Er geht zu Ahab und sagt, dass es nicht mehr regnen soll. Ich habe lange über diesen Vers nachgedacht, das ist auch eine Art von Gebet, denn Elia weiß, dass er aus sich heraus es nicht machen kann, dass es nicht mehr regnet. Also er bittet quasi durch diesen Satz Gott, lass es nicht mehr regnen. In 1. Könige 17, Vers 1 heißt es, und Elia, der Tischbeter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Das ist eine klare Ansage. Ich fand das ziemlich krass, als ich das gelesen habe, weil in der damaligen Zeit noch mehr als heute, also zumindest wir kennen das ja hier in Europa gar nicht so sehr, bedeutete Regen keine Früchte. Keine Früchte, kein Einkommen, Armut, Hungersnot, also ein richtiges Desaster für das ganze Volk. Und das sagt er dann auch noch zu dem König, der einen Regengott und einen Fruchtbarkeitsgöttin anbetet. Das ist ordentlich mutig, muss ich sagen. Also ich habe mich gefragt, wie kommt der Elia gerade auf die Idee oder in dieser Situation, in der er sich befindet, das zu beten, zu sagen, dass es nicht mehr regnen soll. Woher nimmt er die Kraft und die Zutrauen, dass Gott es auch tatsächlich macht? Ich will mal einen Sprung machen, kommt da nochmal drauf. Wer von euch war beim Beten schon mal frustriert? Wer ehrlich zu sich ist, der wird es bestätigen. Denn wer kennt das nicht? Man betet für eine bestimmte Situation oder für einen Menschen. Man betet und nichts passiert. Das war das auch in dem Zeugnis, ne? Die Träne, die irgendwann zur Perle wird. Aber bis sie zur Perle wird, ist eine ganz lange Zeit und dann hat man oftmals keine Hoffnung. Man betet für bestimmte Menschen, man betet für bestimmte Situationen und nichts passiert. Ich kenne das. Das macht irgendwann frustriert und mutlos. Ich begleite aktuell gerade einen Freund, der hat eine schwierige Lebenssituation. Und der hat kürzlich zu mir gesagt, ich mag gar nicht mehr beten, weil es passiert überhaupt nichts. Und ich habe ihm gesagt, ich sehe aber schon, dass Gott auf deine Gebete reagiert. Und dann guckt er mich an und meint er, ja wie, es bewegt schon nichts. Und dann sage ich, doch, Gott hat nicht deine Situation verändert, aber er hat dich selbst verändert. Du betest viel intensiver, du liest viel intensiver in der Bibel. Du machst dir Gedanken über dein Leben, über Dinge, die du dir vorher nicht gemacht hast und hinterfragst, was kann ich tun? Und vor allen Dingen, du fragst Gott, was soll ich mit meinem Leben, mit meiner Zeit anfangen? Ich finde, das ist eine Gebetserhörung, und zwar eine deutliche Gebetserhörung, aber nicht so wie der Freund, der betet für die konkrete Situation, die sich verändern soll. Gott verändert auf eine andere Art und Weise. Und das ist ein Bild auch, dass uns oftmals die Perspektive fehlt. Wir haben eine andere Sicht, als Gott sie hat auf Situationen. Wie sieht das Elia? Lesen wir nochmal. Und Elia, der Tischbeter aus Tischbe in Gilead, sagt zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Elia steht vor einem der mächtigsten Männer dieser Zeit. Der König Ahab war ein mächtiger König. Und aus der Bibel wissen wir, auch vorher schon, dass der Ahab den Elia umbringen lassen wollte. Wegen seiner Frau, der Isabel, die dem Baal angehörte und alle Propheten Gottes umbringen lassen wollte. Die Propheten waren Ahab und Isabel ein Dorn im Auge. Und Elia war einer der letzten Propheten dieser Zeit, wenn nicht sogar der letzte. Das heißt, er ist in Lebensgefahr, der weiß, dieser Ahab will mich umbringen. Und was macht der? Der geht genau zu dem hin, der geht zu diesem Ahab und hat den Mut, König Ahab, ich stehe hier nicht vor dir, dem mächtigen König, der mich töten will. Ich stehe auch nicht vor dir Problem oder ich stehe nicht vor dir unlösbare Aufgabe, sondern er sagt, ich stehe hier vor dem lebendigen Gott. Offensichtlich hat Elia die richtige Perspektive. Er hat die Perspektive auf Gott. Er sieht den lebendigen Gott, dem alles möglich ist, und nicht das Problem. So wie mein Freund in der schwierigen Lebensphase oder ich selbst, wenn ich bete und das Gefühl habe, dass Gott schläft. Oder vielleicht auch ihr, wenn ihr in einer Lebenssituation frustriert seid, weil es trotz Gebet keine Erleichterung gibt und nicht vorwärts geht. Elia sieht den allmächtigen Gott, und das gibt ihm Kraft. Wenn ich das so gelesen habe, dann habe ich mich gefragt, kann es sein, dass wir Gottes Wirken verpassen, dass wir seine Liebe verpassen, weil wir eine falsche Perspektive haben, weil wir nicht in die richtige Richtung schauen? Ich glaube ja. Die Ulla hat von Bildern gesprochen, ich hatte da auch so ein bisschen ein Bild beim Vorbereiten. Und ich glaube, das kennt ihr alle. Wenn ihr Kinder habt, so wie ich, dann wisst ihr, von was ich rede. Die Kinder, die haben so Phasen in ihrem Leben. Ich kann das alleine. Da sind sie die Stärksten, die Klügsten. Ich. Nein, alleine. Wenn wir früher mit unseren Kindern einkaufen waren, dann passierte das ab und zu mal beim Ausladen. Ich trage das, komm her, ich bin stark. Dann denkst du, geht nicht, viel zu schwer. Weißt aber auch, naja, widersprechen nützt auch nichts. Also was macht man? Das Kind schnappt die Tasche oder was auch immer es war und du packst hinten hin unbemerkt und hebst mit. Das Kind trägt 10%, 20%, du trägst 80%, hast die andere Seite noch voll. Und dann kommst du in der Wohnung an und das Kind ganz stolz, hey, super, habe ich alles alleine getragen, ist doch toll. Tja, schön. Nur hat das Kind nicht gemerkt, dass ich oder die Jutta die meiste Last getragen haben. Und ich glaube, dass das bei Gott ähnlich ist. Das Kind hat die Perspektive nicht, eine falsche Sicht, sieht nicht, dass der Papa oder die Mama hinten trägt. Und ähnlich ist es bei Gott. Gott hat ja selbst gesagt, ich bin der liebende Vater. Wir haben es auch gesungen, eben. Und es ist so, als wenn er durch das Bild zu mir sagen würde, siehst du, Klaus, so wie es mit dir, mit deinen Kindern gegangen ist, so geht es heute noch oft mir mit dir. Und ich frage mich dann, wie? Und er sagt, naja, du machst Dinge, packst Dinge an, tust so, als hättest du alles im Griff, verlässt dich nur auf dich selbst und deine eigene Kraft und deine Möglichkeiten und verpasst dabei, dass ich dich stütze, unterstütze, beschütze. Du verpasst, dass ich dich fördere und die meiste Last deines Lebens trage. Du siehst nur die 10% oder 20%, die du selbst trägst, und verpasst dabei, dass ich die Hauptlast trage. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Und ich denke, 10% oder 20% können oft unerträgliche Lasten sein. Wir erleben das, Ulla hat es gesagt vorhin auch, dass viele Menschen hier in der Gemeinde auch weinen, Tränen vergießen, weil sie Lasten tragen. Aber Gott trägt viel, viel mehr. Er ist es, der uns durch unser Leben hindurchträgt. Und leider stelle ich das oft erst im Rückblick fest. Im Rückspiegel meines Lebens kann ich erkennen, dass Gott oft sogar 100% getragen hat, obwohl ich das Gefühl hatte, dass er überhaupt nicht da war. Es ist also ganz offensichtlich möglich, dass ich eine Perspektive haben kann, wo ich Gottes Nähe und Fürsorge einfach verpasse. Elia hatte diese falsche Perspektive nicht. Er hat den lebendigen Gott erlebt und er wusste, er ist stärker als das Problem, das sich vor ihm auftürmt. Elia war von der Stärke Gottes fasziniert. Im Kolosserbrief, und zwar Kolosser 1, Verse 9 und 10 und Kolosser 2, die Verse 2 und 3, steht Folgendes. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen, denn ich möchte, dass ihr ermutigt werdet und in Liebe miteinander verbunden seid. Ich wünsche, dass ihr absolutes Vertrauen habt, weil ihr das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennt und versteht. In Jesus Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Da heißt es also, wenn wir anfangen, bei Jesus Christus zu suchen, dann werden wir diese lebendige Gottesbeziehung finden. Eine Faszination, die uns nicht mehr loslässt. Als ich noch kein Christ war, da habe ich immer das Gefühl gehabt, da gibt es noch irgendwas. Etwas, was ich nicht begreifen und verstehen konnte. Ich war immer überzeugt, dass es eine Art Leben nach dem Tod geben muss, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass all das, was ich an Gedanken, Empfindungen hatte, mit dem Tod weg sein soll. Dass der Körper stirbt, war mir klar, aber diese Seele, was auch immer das ist, dachte ich, das kann nicht sein, da muss noch irgendwas kommen. Aber ich habe das nicht mit Gott in Verbindung gebracht. Ich kannte Gott ja nicht. Klar, wir hatten Religionsunterricht in der Schule, ich bin zum Konfirmandenunterricht gegangen, aber das waren alles Pflichtübungen, das war ein, wie wenn, was weiß ich, die Marie Mathematik lernen muss jetzt fürs Abi, aber eigentlich keinen richtigen Zugang zu Mathematik findet. Ja? Man macht es halt und ähnlich ist es gewesen mit mir, mit Gott. Als ich dann aber Christ geworden bin, also mein Leben in Jesu Hände gegeben habe und angefangen habe, intensiver in der Bibel zu lesen, da ist dieses angeblich so alte und verstaubte Buch richtig lebendig geworden. Und mein Leben mit Jesus, das Lesen in der Bibel, hat auch mein Gottesbild immer mehr verändert, geschärft. Es hat mein Leben verändert. Es ist irgendwie Farbe reingekommen, Kontur. Und das Fantastische dabei ist, an diesem Buch hier, ich kann Stellen lesen, die habe ich schon x-mal gelesen, kenne die Stellen und lese die heute und heute, genau in der Situation, sagt mir Gott etwas für mein Leben. Nicht als ich es das erste Mal gelesen habe, nicht als ich es das zweite Mal gelesen habe, sondern heute, genau in dem Moment, wo ich sie lese, sagt mir Gott etwas. Gott spricht also durch die Bibel zu uns. Die Bibel ist lebendig und sie ist ein Spiegelbild Gottes. Darin können wir ihn, sein Wesen, seinen Charakter erkennen und erleben. Jetzt frage ich euch, wann wart ihr das letzte Mal von Gott fasziniert? Ich merke, dass es Momente gibt, da ist es so. Es gibt aber auch ganz viele Momente, da ist es überhaupt nicht so. Da ist nichts von Faszination da. Und oftmals sind es die Momente, wo ich die größten Probleme habe. Und dann stelle ich auch fest, ich habe die falsche Perspektive. Ich gucke aufs Problem, aber ich gucke nicht auf den Gott, der mir helfen kann. Und dann sehen auch meine Gebete wieder anders aus. Also nicht vertrauensvoll, eher zweifelnd. Irgendwie ganz, ganz komisch. Wie ist Elia mit der Situation umgegangen? Wir haben gehört, dass er gebetet hat, es soll so lange nicht regnen, bis er das sagt. Ich habe vor dem Gottesdienst kurz mit dem Wolfram da hinten drüber gesprochen. Ist interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Elia einfach so auf die Idee gekommen ist, zu dem Ahab zu gehen und zu sagen, so du lieber guter, böser König, jetzt lassen wir es mal eine Weile nicht regnen, denn das hast du deinem Handeln zu verdanken. Und es steht auch nirgends drin in der Bibel, dass Elia den Auftrag hatte, von Gott hinzugehen zum Ahab und ihm das zu sagen. In der Elia-Geschichte stehen ganz viele Aufträge drin. Geh zum Bach Krit, verbirg dich dort, geh auf den Berg Karmel, geh dorthin, geh zu der Witwe und so weiter und so fort. Ich habe ein paar Mal nachgelesen, vorher, nachher, es steht nirgendwo drin, dass explizit Elia diesen Auftrag gekriegt hat. Also wie kommt der auf die Idee, zu Ahab zu gehen und dem zu sagen, es soll nicht regnen? Ja, ganz einfach, Elia kannte Gott. Elia kannte Gott und seine Schriften. Er hatte eine Gottesbeziehung, eine lebendige, und er wusste, was Gott tun will. Und er hatte das, was er dort gesagt hat, nachgelesen. Und zwar im 5. Buch Mose, im Kapitel 11, in den Versen 16 und 17 heißt es nämlich, doch passt auf, lasst euch nicht dazu verleiten, vom Herrn abzufallen und andere Götter zu verehren und sie anzubeten. Sonst fordert ihr den Zorn des Herrn heraus. Er wird den Himmel verschließen, sodass kein Regen mehr fällt auf euren Feldern und nichts mehr wächst. Das steht im Mosebuch. Und Elia kannte Mose. Er hat es gelesen und er wusste das. Und er wusste, das ist Gottes Wille. Das hat Gott gesagt. Also hat er sich mit seinem Gebet gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, weil er wusste, das hat Gott gesagt. Und was Gott sagt, das trifft ein. Elia kannte Gottes Charakter und seine Aussagen. Er wusste, Gott ist verlässlich, und er wusste, weil er in der Bibel las, in Gottes Wort, dass das so ist. Und ich denke, das sollte auch unser Ansporn sein, täglich neu in Gottes Wort zu lesen, in der Bibel zu lesen, um Gottes Wesen mehr und besser kennenzulernen und zu verstehen. Wie ist es bei euch? Lest ihr regelmäßig in der Bibel? Und wie ist es für euch, wenn ihr in der Bibel lest? Mit welcher Herzenshaltung geht ihr ans Bibellesen? Geht ihr so dran, dass ihr sagt, Gott, zeig mir doch, wie du das siehst, mein Leben, meine Situation, mein Problem, meine Lebenslage? Was ist dein Wille für mich, für mein Leben? Was ist deine Antwort auf meine Fragen? Mein Problem. Gott, mach doch dein Wort lebendig, dass ich dich besser kennenlerne. Wenn du diesen Wunsch hast beim Lesen in der Bibel, dann wirst du viele Facetten Gottes kennenlernen, die du so vielleicht noch nicht kennst. Bei Gott ist es wie bei den Menschen. Wenn du einen Mensch heute siehst, erst einmal kennenlernst, dann sieht man ein Bild. Also wenn man mich jetzt vielleicht mal so das erste Mal trifft, denkt man, ist vielleicht ein fröhlicher Typ. Ich bin aber auch Vater, habe Kinder. Eine andere Facette, ich bin Opa, habe Enkelkinder. Ich habe einen Beruf, Verantwortung, muss Entscheidungen treffen. Also ihr seht, jeder von uns hat ganz, ganz viele Facetten. Es gibt nicht das eine Bild, sondern man muss Menschen kennenlernen. Und genauso wie das bei Menschen ist, ist es mit Gott auch. So wie ich einen Menschen nur kennenlerne, wenn ich mich mit ihm beschäftige, so kann ich Gott nur kennenlernen, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Nur, dass Gott viel umfassender und viel aufregender ist. Ich habe es eben schon gesagt, um jemanden kennenzulernen, muss ich mich mit ihm beschäftigen, ich muss mich auseinandersetzen, ich muss reden, ich muss mit ihm kommunizieren. Ich muss mit Gott reden und auf ihn hören. Wie ist es aber beim Reden mit Gott? Das ist ja oft ein Problem. Stellt euch einmal Kommunikation zwischen Mann und Frau vor. Ich bin jetzt 31 Jahre verheiratet. Ich verstehe meine Frau heute oft noch nicht. Es liegt vielleicht daran, dass die Sprache der Frauen ähnlich wie Hebräisch ist. Ein Wort, 7 Bedeutungen. Nein. Nicht, dass das jetzt falsch zu verstehen ist. Ich verstehe und liebe meine Frau. Und wir reden auch oft miteinander und setzen uns miteinander aus. Einander. Aber es kommt doch oft zu Missverständnissen. Ich sage mal, wenn man Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten in der Ehe hat, dann ist das oft Missverständnisse. Schlicht und ergreifende Missverständnisse. Und ich bin jetzt, wie gesagt, 31 Jahre verheiratet und wir trainieren das seit 31 Jahren, miteinander zu kommunizieren, mal mehr, mal weniger. Das kennt ihr auch. Und es ist wie im Sport. Beziehungen sind mit dem Sport zu vergleichen. Training, Training, Training. Wir müssen dranbleiben an der Beziehung. Wenn wir das nicht tun, schläft die Beziehung ein, sie stirbt. Und so ist es mit Gott auch. Stell dir vor, du beginnst eine Gottesbeziehung damit, dass du sagst, lieber Gott, ich versuche das jetzt mal mit dir, aber ich sage dir gleich, wenn das nicht klappt, wird das nichts, wenn ich dich nicht verstehe. Was denkst du, wird das gut gehen? Glaube ich nicht. Stell dir vor, eine Beziehung zwischen Menschen, wenn wir so aufgebaut würden, das kann nicht gut gehen, das ist zum Scheitern verurteilt. Halten wir fest, in der Kommunikation gibt es Missverständnisse. Die meisten Auseinandersetzungen und Streitigkeiten mit meiner Frau basieren auf Missverständnissen. Die meisten Missverständnisse oder der meiste Frust mit Gott basiert auch auf Missverständnissen. Ein Missverständnis bei Gott kann zum Beispiel das Timing sein. Ich habe es vorhin schon mal angerissen. Wir beten um etwas und wir beten und wir beten, nichts passiert. Ergebnis, wir sind frustriert, wir lassen im Gebet nach, wir zweifeln. Dabei hat Gott einfach ein anderes Zeitverständnis, als wir das haben. Er sieht die Dinge ganz oft anders, aber was wichtig ist, er sieht sie richtig und weiß, was gut ist für uns. Ich habe da eine Geschichte gehört von der christlichen Jugendarbeit in München. Die haben sich so ein bisschen um Kinder aus den Problemvierteln gekümmert und hatten halt so das Problem, dass die Kids oft nicht in die Jugendstunden kommen konnten oder zu Veranstaltungen. Und dann sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, wir beten dafür, dass Gott uns einen Kleinbus schenkt. Dann können wir die Kinder dort abholen, wo sie sind, können sie hinbringen, zurückbringen. Also was hat man gemacht? Man hat gebetet um einen Kleinbus. Eine Woche, zwei Wochen, drei Monate. Und dann hat es nachgelassen, das Gebet immer weniger. Man war frustriert, weil nichts passiert ist. Dabei hat man doch für eine gute Sache gebetet. Man wollte doch die Jugendlichen besser bewegen können. 4 Jahre, nachdem die Idee geboren war, ist ein lokaler Radiosender auf diese Arbeit aufmerksam geworden und hat eine Reportage gemacht, hat berichtet, dass da eine Gemeinde ist, die sich um Kinder aus Problemvierteln kümmert, die rausholt aus ihrer Umgebung, um sie zu fördern. Diesen Bericht hat eine Geschäftsfrau gehört im Radio, die mit Gott, Glauben, Christus nichts am Hut hat. Die fand aber die Arbeit super. Dann hat die über den Radiosender rausgekriegt, welche Gemeinde ist, hat den Leiter angerufen und hat gefragt, hey, ich finde eure Arbeit faszinierend, kann ich euch irgendwie unterstützen? Habt ihr einen Wunsch? Hey, einen Bus könnten wir gebrauchen. Sagt die, okay, was kostet der? 20, 25.000 für einen guten Gebrauchten. Meinte die, okay, ich kaufe euch den. 4 Jahre, mehr als 4 Jahre, als die Gemeinde angefangen hat, intensiv dafür zu beten, einen Kleinbus zu bekommen, hat Gott ihnen den geschenkt. Aber 4 Jahre später. Jetzt im Nachhinein, ey, krass, tolle Gebetserhörung. Und in den 4 Jahren davor, Frust, Scheiß, passiert ja nichts. Ja? Gott hat eine andere Zeit. Gott wusste, wann diese Gemeinde diesen Bus bekommen soll. Allerdings ist es oft auch so, dass wir keine Antwort bekommen drauf, warum Gott nicht antwortet oder spät antwortet. So ist Gott, das müssen wir einfach akzeptieren. Also, erstes Missverständnis, Timing. Zweites Missverständnis, Gott will uns was anderes zeigen als das, was wir im Blick haben, was wir denken für uns haben zu wollen, was wichtig ist. Denken wir doch mal an unsere Bau-Umbauphase zurück. Schlägt da vielleicht nochmal einen oder anderen Finger in eine Wunde. Für unsere Gäste, die es nicht so kennen, hole ich noch ein klein bisschen aus. Wir hatten als Gemeinde irgendwann das Gefühl, die Vision, wir brauchen größere Räume, wir müssen neu bauen. Das alte Gebäude hier war renovierungsbedürftig. Es kam an unsere Platzgrenzen. Also, wir bauen neu. Voller Euphorie. Dann ergab sich die Gelegenheit, dass wir nebenan unser Nachbarhaus kaufen konnten. Haben wir gesagt, klasse, das kaufen wir, reißen es ab und bauen da eine neue Kapelle hin. Toll, Feuer und Flamme. Wir also das Haus gekauft und auf einmal gab es eine Veränderung. Ich glaube, es kann keiner genau sagen, wie, wo, was. Es gab auf einmal eine Veränderung. Irgendwie ein Stillstand in den Gedanken. Und jetzt? Nach doch sehr langer Planung und Bauphase, was ist das Ergebnis? Ich finde, wir haben ein wunderschönes Gemeindezentrum. Es ist hell, es ist freundlich, es ist einladend. Es ist die kleine Variante, hat trotzdem genug Geld gekostet, kostet noch genug Geld. Aber es ist schön und wir können hier zusammenkommen, um Gott zu ehren. Und das Nachbarhaus, das haben wir doch gekauft, um es abzureißen. Das steht immer noch. Und wenn ich mal gucke, was da draus geworden ist aus dem Haus, warum erzähle ich das eigentlich? Welch ein Segen, dieses Nachbarhaus, was wir eigentlich als Bauruine gekauft haben. Wir haben da super Räume für die Jungschararbeit, die jetzt auch wieder am Starten ist. Wir haben tolle Räume für die Jugend, für unseren Jugendkreis, den Gemeindejugendkreis. Wir konnten aus dem Container hinten mit Jukon, unserer sozialen Jugendarbeit, umziehen ins Haus, weil der Kreis ist immer mehr gewachsen und wächst immer noch. Dafür konnte man in dem Container die Kleiderkammer einrichten. Wir haben die Möglichkeit gehabt, einem Bruder von einem Gemeindemitglied über ein halbes Jahr da drüben kostenlos wohnen zu lassen, oben in den Räumen, weil dem seine Wohnung war durch einen Schwelbrand unbrauchbar. Und ich sage, das ist ein ungeheurer Segen, wenn man das mal so betrachtet. Warum sage ich das? Gott hatte mit unserer Gemeinde andere Pläne als die, die wir hatten. Er wollte uns einen anderen Weg zeigen. Das war zum Teil schmerzhaft für uns, ist es zum Teil manchmal immer noch. Aber der Segen ist doch da, wir sehen es doch, es liegt doch ein Segen drauf. Und das sollten wir eigentlich im Blick haben und darauf sollten wir uns stützen und sollten dankbar sein. Und ich sehe noch eine andere geänderte Herausforderung an uns als Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob wir diese Herausforderung vielleicht hätten erfüllen können, wenn wir neu gebaut hätten. Ich sehe das, wir haben sehr gute Kontakte zu den Menschen, die geflüchtet sind aus Krisengebieten, die nichts mehr hatten, außer den Kleidern am Leib, einfach ihr Leben gerettet haben. Und Gott schenkt uns einen sehr, sehr guten Kontakt. Ihr hört es, da hinten wird übersetzt, da sind Menschen da gerade. Ihr kennt es von den Sonntagen. Und ich finde, das ist eigentlich ein toller Segen für uns als Gemeinde. Ein ganz anderer Weg als den wir im Auge hatten, aber Gott führt uns. Oder denkt an unseren Lobpreisgottesdienst, den wir immer hatten. Inzwischen ist es der Wake-up. Möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen. 29. Die Flyer liegen draußen. Gerhard hatte das vorhin nicht gesagt. Draußen auf dem Tisch. Was ist Wake-up? Wake-up ist ein Gottesdienst für eine junge Generation, die Menschen anspricht, die wir möglicherweise sonst nicht erreicht hätten. Ihr könnt euch erinnern, wir haben über einen zweiten Gottesdienst gesprochen. Was haben wir uns Gedanken gemacht über einen zweiten Gottesdienst? Wie kann er aussehen? Zu welcher Uhrzeit machen wir den? Mit unser Gottesdienst, den wir jetzt feiern, der ist eher für Insider, der spricht Menschen von draußen nicht an. Viel geplant, viel drüber gesprochen. Wir haben einen zweiten Gottesdienst. Wir haben einen tollen zweiten Gottesdienst, den Wake-up. Und vor allen Dingen, es liegt ein Segen da drauf. Die Mitarbeiter, die werden das bestätigen können. Das ist eine Arbeit, die bringt uns voran. Gott hat einen anderen Blick für uns. Es ist nicht ad acta gelegt, dass wir vielleicht doch noch vormittags einen zweiten Gottesdienst anbieten, aber im Moment ist es nicht dran. Und das ist das Wichtige. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott möchte, dass alle Menschen hier in Hemsbach, in Lautenbach, Sulzbach, Umgebung, dass die zum lebendigen Glauben kommen. Dass sie dieses Geschenk der Liebe Jesus Christus annehmen und errettet werden. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Gott jeden Einzelnen von uns hier gebrauchen will, auf ganz besondere Art und Weise und uns als Gemeinde im Gesamten auch. Aber seine Vorstellung, wie das geschehen soll, ist aktuell wohl eine andere als die wir im Blick hatten. Und ich denke, wir sollten uns auf ihn einlassen und diesen Weg gehen mit aller Kraft, die wir haben. Gott hat Türen geschlossen, aber er hat andere dafür aufgemacht. Und dafür sind wir dankbar und darauf liegt ein Segen. Grundthema war Gebet. Kommen wir nochmal. Die Erkenntnis aus unserer jüngeren Gemeindegeschichte ist die, wir waren immer in Bewegung, mal mehr, mal weniger, es war auch mal Stillstand dabei, aber wir sind nicht stehen geblieben. Es waren immer so kleinere Schritte, größere Schritte. Und Gott hat uns in diesem Vorangehen seine Richtung gezeigt. Ich weiß oft nicht, wenn ich bete, wie ich beten soll, weil ich Gottes Willen nicht kenne oder nicht immer kenne. Und da hinten steht es, dein Wille geschehe, so wollen wir ja beten. Wir wollen ja, dass Gottes Wille geschieht. Und das hat mich mal eine Zeit lang ziemlich in Zweifel gebracht. Und dann hat mir der Gerhard einen guten Rat gegeben. Und zwar im Psalm 32, Vers 8 heißt, sagt Gott, während du gehst, will ich dich leiten. Und das ist mir ganz wichtig geworden, weil ich einfach darauf vertrauen kann, wenn ich mich bewege und gehe in eine falsche Richtung, dass Gott mich einfach wieder in die richtige Richtung lenkt. Wenn ich nämlich stehen bleibe, passiert gar nichts. Also lieber einen Schritt nach vorne gemacht und auf Gott gehört und geguckt, stimmt die Richtung? Ist das, was ich denke, was ich sehe, richtig? Was können wir noch in Bezug auf das Gebet von Elia lernen? Was sagt uns die Bibel dazu? Und jetzt habe ich noch eine Textstelle. Und zwar steht die in 1. Könige 18, die Verse 41 bis 46. Da heißt es, und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde, legte sein Gesicht zwischen seine Knie und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, so siebenmal. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab hin bis nach Jezreel. Hier wird beschrieben, dass Elia auf den Berg Karmel stieg, sich auf den Boden kauerte und den Kopf zwischen die Knie legte. Warum ist das genau so beschrieben? In der Bibel steht nichts, was nicht wichtig ist. Nun zunächst einmal, Elia zieht sich zurück. Er geht auf den Berg, er geht in die Stille. Das ist der erste Aspekt. Gleiches wird uns auch von Jesus berichtet. Wenn wir in den Evangelien lesen, Jesus hat sich sehr oft zurückgezogen in die Stille, um mit Gott zu beten. Und warum ist diese Körperhaltung so beschrieben? Niedergekauert, den Kopf zwischen den Knien, also ich mache das besser nicht vor. Komm vielleicht nicht mehr hoch, ich weiß nicht. Im jüdischen Kontext ist die äußere Gebetshaltung Ausdruck für die innere Haltung. Also Elia macht keine Show für die Massen, sondern Elia zieht sich zurück in die Stille und er lässt sich auf Gott ein. Er signalisiert Gott hier, ich bin für dich da, rede zu mir. Ich nehme eine Haltung ein, indem ich zum Ausdruck bringe, dieser Raum, diese Zeit, die gehört dir. Wann ist es euch das letzte Mal gelungen, so zurückzugehen und zu ziehen und Gott den Raum und die Zeit zu überlassen und die äußere und innere Haltung einzunehmen? Gott, ich will nur auf dich hören. Also mir fällt es schwer. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also mir fällt es wirklich schwer, durch die vielen Dinge, die um einen herum sind, wirklich diese innere und äußere Haltung einzunehmen. Und in dem Hören auf Gott können wir von Elia nochmal was lernen. Er vergewissert sich über das, was Gott ihm sagt. Also wenn die Ulla über Bilder spricht, die sie bekommt, dann fragt sie nach, hört hin, kriegt eine Bestätigung. Elia macht das hier mit seinem Diener so. Er schickt den Diener 7-mal los. 7-mal ist eine göttliche Zahl, die Zahl der Vollkommenheit. Schickt ihn also los, um nach Regenwolken Ausschau zu halten. Elia bleibt also dran. Und dann ist was Faszinierendes. Eine klitzekleine Wolke. Man stelle sich vor, da hat es über Jahre nicht geregnet. Und dann kommt eine Wolke so groß. Und Elia springt auf und sagt zu seinem Diener, geh zu Ahab und sag ihm, der soll anspannen, es wird gleich fürchterlich regnen. Hey, der tickt doch nicht richtig, oder? So ein kleines Wölkchen, jahrelang hat es nicht geregnet. Elia wusste, das ist das Zeichen Gottes. Nicht das große, das kleine Zeichen. Und er reagiert, er nimmt das für sich auf und sagt, das ist es. Und dann wird noch berichtet, und in dem Augenblick, wo Elia das getan hat, dass er von Gott offenbart bekommen hat, da gibt Gott ihm die Kraft. Die Kraft des Herrn kommt über ihn. Das ist eine wunderbare Zusage für uns. Und die gilt für uns, genau wie für den Elia vor ein paar tausend Jahren. Ja, ich glaube, dass Gott uns mit seiner Kraft füllen will, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir uns Zeit zum Gebet nehmen und wenn wir dranbleiben. Ich habe viele verschiedene Aussagen und Gedanken über das Thema Gebet hier zitiert oder angerissen. Ich will sie nochmal in ein paar Schlagpunkte zusammenfassen. Ich habe das im einen auf den Blick auf den Elia getan und im Blick für uns. Auf den Elia bedeutet es, Elia kannte Gott und seinen Willen. Elia tat, was Gottes Wille war. Elia bekannte sich zu Gott. Für ihn gab es keine Zufälle. Elia hatte die richtige Perspektive. Für Elia gab es keine Missverständnisse in der Beziehung zu Gott. Elia gab Gott Zeit und Raum. Elia vertraute den Zeichen Gottes und Elia ließ sich von Gott Kraft schenken. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Im Blick auf uns heißt es, um vertrauensvoll beten zu können, muss ich Gott, sein Wesen, seinen Willen kennen. Ich kann Gott, sein Wesen, seinen Willen nur kennen, wenn ich mich regelmäßig mit ihm beschäftige, wenn ich mit ihm rede, das heißt in seinem Wort lese und darüber nachdenke und bete. Wenn ich Gott kenne, seinen Willen kenne, kann ich in seinem Namen auch vollmächtig handeln. Ich darf mich 100% auf seine Zusagen, seine Verheißungen verlassen. Bitte Gott, dass du die richtige Perspektive hast oder die richtige Perspektive bekommst. Denke dran, in der Kommunikation mit Gott kann es Missverständnisse geben. Gott hat ein anderes Zeitempfinden und manches Mal auch einen anderen Weg für dich. Diese Missverständnisse dürfen mich nicht entmutigen, frustrieren und davon abhalten, noch intensiver mit Gott zu reden, zu lesen, zu beten. Gott nimmt nicht alle Probleme und Nöte weg, aber wenn wir dranbleiben, schenkt er uns die Kraft, diese Not durchzustehen. Und die beste Haltung, nicht die einzige, aber die beste Haltung, um mit Gott zu reden, ist, sich zurückzuziehen, in die Stille zu gehen, eine Haltung einzunehmen, die Gott zeigt, dass ich jetzt nur für ihn Zeit habe und meine Aufmerksamkeit ihm alleine gehört. Ich habe in der Predigt eben von der lebendigen Gottesbeziehung gesprochen. Wenn du bisher diese lebendige Gottesbeziehung nicht kennengelernt hast, dann wünsche ich dir, dass du es wagst, dich darauf einzulassen, dass du heute sagst, Jesus, hier bin ich. Ich glaube nicht, dass es eine lebendige Gottesbeziehung wirklich gibt, aber ich möchte mich darauf einlassen, dass du meine Perspektive änderst, dass du mir meine Scheuklappen wegnimmst und mir zeigst, dass es dich wirklich gibt. Und wenn du schon mit Gott unterwegs bist, und vielleicht gerade nicht von ihm fasziniert bist, dann sage ihm, dass du vor lauter Problemen stehst, dass du nur die Probleme sehen kannst, aber nicht ihn, den allmächtigen Gott, dahinter. Bitte Gott darum, dass er dir wieder Momente der Faszination schenkt, dass du wieder klar sehen kannst. Bitte ihn, dass er dir zeigt, was du tun kannst, damit du seine Liebe und seine Nähe nicht verpasst. Im Anschluss an den Gottesdienst werden hier vorne Mitarbeiter sein. Die haben so ein Gebetsschild, da könnt ihr für euch beten lassen, wenn ihr das Gefühl habt, dass Gott euch angesprochen hat. Ihr könnt es auch nach dem Gottesdienst einfach mit jemandem machen, hier im Raum, sich einfach irgendwo hinsetzen. Ich bitte euch einfach, nutzt die Gelegenheit. Dies hier ist ein gesegneter Raum. Gott ist unter uns und er möchte euch segnen. Amen.